Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute für die Wortverkündigung und einen Abschnitt stellen aus dem 1. Timotheusbrief, und zwar 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 11 bis 16. Wir fahren also fort in der Schriftlesung zu dem, was wir in der ersten Schriftlesung gehört und gelesen haben. 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 11 bis 16. Dort hören wir: Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, die zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige und Alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, mit diesem Abschnitt leitet der Apostel Paulus den Abschluss seines Briefes an Timotheus ein. Bereits am vergangenen Sonntag hatten wir uns unter einen Abschnitt aus dem 1. Timotheusbrief gestellt. Damals ging es um den ersten Teil, aus Kapitel 1, und nun also aus dem letzten Teil, Kapitel 6. Und hier gegen Ende des Briefes lesen wir eine geradezu feierliche Beschwörung. Es ist ein mit großer Eindringlichkeit ausgesprochener Schlussakkord. Der Apostel Paulus erfasst noch einmal das zusammen, worum es ihm in diesem Schreiben ging. Aber wenn wir genau hinschauen, stellen wir fest, es ist nicht eigentlich eine Zusammenfassung im Sinne einer Wiederholung. Vielmehr schält der Apostel noch einmal das heraus, worum es ihm im Kern ging. Paulus, der jahrelang in der Gemeinde von Ephesus gewirkt hatte, er musste noch einmal nach Mazedonien. Wir lesen das in Kapitel 1, Vers 3. Und bei dieser Gelegenheit übergab er dann die Arbeit in Ephesus, in Kleinasien, in die Hände seines Apostelschülers Timotheus. Heute würden wir sagen, er setzte dort den Timotheus als Leiter oder auch als Pastor der Gemeinde ein. Und er weist ihn an, es ist sehr komprimiert zusammengefasst in Kapitel 4, Vers 13, bis ich komme. Also bis ich wieder zurückkomme, achte darauf. Ja, worauf soll Timotheus achten? Paulus fasst es zusammen, auf das Vorlesen, auf das Ermahnen und das Lehren. Sei bedacht, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen und das Lehren. Natürlich geht es hier um das Vorlesen aus der Heiligen Schrift. Und daraus folgt, dass aus dem jeweiligen Abschnitt der Heiligen Schrift das Ermahnen sich ergibt und auch das Lehren, also das, was wir hier in der Wortverkündigung machen. Das ist das Zentrum, der Kern des Gottesdienstes. Das war es damals und das ist es auch heute. Und dazu kam gerade hier in diesem ersten Timotheusbrief die wiederholte Anweisung, sich gegen falsche Lehre zu wenden, gegen die Irrlehrer, die dort in die Gemeinde eingebrochen waren, oder soll ich sagen, sich eingeschlichen hatten. Es waren Leute, die eine judaistische Frömmigkeit vertraten. Und diese vermischten sie mit damals gängigem hellenistisch-gnostischen Gedankengut. Und diesen ganzen Mischmasch, den wollten sie wieder in die Gemeinde einführen. Es ging hier um spekulatives Gerede, das im ersten Augenblick vielleicht hochinteressant erschien. Aber es war in Wahrheit geistloses Geschwätz. Diese Leute stellten eine große Gefahr für die Gemeinde dar. Und öfters muss der Apostel im Lauf seines Briefes konstatieren, dass durch ihre Wühlarbeit Menschen vom Glauben abgeirrt machten. Sie wurden weggeführt. Und diese Leute, sie waren umso gefährlicher, als sie sich als super fromm gebärdeten, eben als Leute, die irgendwelche besonderen Erkenntnisse hatten. Und sie verhielten sich auch so. Leibliche Askese war bei ihnen in. Kapitel 4 lesen wir es. Sie beschworen andere doch nicht zu heiraten oder sich auch von bestimmten Speisen zu enthalten. Es ging um leibliche Askese. Oh ja, sie wirkten fromm, oder? Ferner beauftragte Paulus den Timotheus auch Fragen der Gemeindeordnung zu regeln. Also was in der Gemeinde dran ist. Kapitel 3, Vers 14 schreibt er dies. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen. Damit du aber weißt, falls ich mein Kommen verzögern sollte, wie man wandeln, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Es ging also um Regeln, es ging um Ordnungen in der Gemeinde. Und ganz konkret ging es darum, um Gebete, Liturgie würden wir heute sagen. In Kapitel 2 lesen wir das. Dann die Kriterien für die Einsetzung von Ältesten, Diakonen und Diakoninnen, Kapitel 3. Auch Fragen der Witwenversorgung, Kapitel 5, wurden angesprochen. Kurzum, es gab sehr viel für Timotheus zu tun. Und dann zum Abschluss dieses Briefes lesen wir unseren Abschnitt. Und er richtet ihn an den Menschen Gottes. Was ist das eigentlich? Ein Mensch Gottes. Nun, das ist das Thema der heutigen Predigt. Ich predige Ihnen heute das Wort Gottes unter dem Thema: Mensch Gottes zu sein heißt, unter dem Anspruch seines Herrn und Königs zu stehen. Und wir beachten auf 5 Befehle an den Menschen Gottes. Erstens, fliehe, Kapitel 6, Vers 11a. Zweitens, strebe nach, Kapitel 6, 11b. Drittens, kämpfe, Kapitel 6, Vers 12a. Ergreife, Kapitel 6, Vers 12b. und dann bewahre die Verse 13 bis 16. Ich wiederhole nochmal, fliehe, strebe nach, kämpfe, ergreife und bewahre. Mensch Gottes zu sein, das heißt unter dem Anspruch seines Herrn und Königs zu stehen. Meine Brüder und meine Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, es ist schon recht auffallend, oder? Wie der Apostel hier den Timotheus anspricht. Du aber, o Gottesmensch, du aber, o Mensch Gottes. Was heißt das eigentlich? Sehen Sie, es heißt zunächst einmal, dass es Menschen gibt, die Gott gehören. Genauer gesagt, die von Gott beschlagnahmt sind. Das und nichts anderes meint es, wenn Paulus einmal im zweiten Timotheusbrief, in Kapitel 1, in den Versen 9 bis 10, an Timotheus Folgendes schreibt. Ich zitiere. Gott hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz, also was er gewollt hat, und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben ist, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus. Du aber, o Mensch Gottes, es meint einen Menschen, der von Gott beschlagnahmt ist. Und zweitens, diese Anrede, du aber, o Mensch Gottes, meint, dass dieser Timotheus dazu berufen ist, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Ich darf Sie einmal auf eine andere Stelle hinweisen, in der der Apostel Paulus von einem Menschen Gottes spricht, wieder im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3. Dort schreibt er in den Versen 14 bis 17 Folgendes, auch an Timotheus. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, die dich weise machen können, zum Heil durch den Glauben an Christus Jesus. Dann fährt er fort. Jede Schrift ist von dem Geist Gottes eingegeben, eingehaucht und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes, der Gottesmensch, vollkommen sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet ist. Tatsächlich ist die Erziehung in der Gerechtigkeit nur möglich durch das Hören und durch das Lesen, ja durch das Studieren der vom Geist Gottes eingegebenen heiligen Schriften. Und andernfalls sieht man dahin, aufgrund geistlicher Unterernährung. Und drittens meint diese Anrede, Mensch Gottes, du Timotheus, du bist bestimmt für den Dienst für Gott. Menschen Gottes, Männer Gottes, so werden im Alten Testament öfters Propheten bezeichnet. Zum Beispiel Mose wurde so bezeichnet. Der Mensch Gottes oder auch Elia, der Mann Gottes oder David. Du aber, o Mensch Gottes, bitte hören wir genau hin. Es heißt hier nicht, du Gottmensch. Es geht hier nicht darum, dass du, Timotheus, dich wie eine Art Halbgott betätigen sollst und dir vielleicht einbilden sollst, etwas Besonderes zu sein, religiös oder geistlich, auf einer höheren Stufe als die anderen zu stehen. darum geht es wahrlich nicht. Aber du bist ein Mensch Gottes. Denken wir vielleicht in diesem Zusammenhang einmal an ein Geschehen aus dem Alten Testament. An Josef. Josef, er wurde von den Brüdern nach Ägypten verkauft. Er wurde dann Sklave bei Potiphar. Und dann ging es noch schlimmer bergab. Dann geriet er ins Gefängnis. Und schließlich nach sehr langer Zeit erhöhte ihn Gott. Er wird der zweite Mann im Land Ägypten, der Großvezier. Der zweite Mann nach dem Pharao. Und dann kamen Jakob und seine Brüder nach Ägypten. Ich brauche das jetzt nicht im Einzelnen zu erzählen. Und alles schien eigentlich gut zu sein. Alles schien harmonisch zu laufen. Aber nach einigen Jahren starb Jakob. Und genau zu diesem Zeitpunkt erfasste die Brüder Josefs eine panische Angst. Was, wenn Josef jetzt nur abgewartet hat, dass unser Vater stirbt und er sich jetzt an uns rächen wird? Verständlich ist das, oder? Zitternd und zagend schicken die Brüder Boten zu ihrem Bruder Josef. Sie bitten ihn erneut um Vergebung und sie bieten ihm an, er könne sie als Sklaven dann auch verkaufen oder dazu jedenfalls machen. Und was antwortet ihnen Josef hier? Wir lesen es im letzten Kapitel des ersten Buches Mose in Kapitel 50. Er sagt: Fürchtet euch nicht, denn ich bin ein Mann Gottes. Ich bin ein Mensch Gottes. Ihr zwar hattet Böses im Sinn, Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen. Und nun fürchtet euch nicht. Sehen Sie, eine solche Antwort ist Ausdruck eines Menschen Gottes. Eines Menschen, der es gelernt hat, alles, was ihm angefügt wurde, was ihm zugefügt wurde, im Licht Gottes zu sehen. Ihr habt es böse gemeint. Und dass Gott daraus noch etwas Gutes gemacht hat, das rechtfertigt eure Handlungsweise keineswegs. Für euer verlogenes, hinterhältiges Tun seid ihr Gott verantwortlich. Und dafür müsst ihr ihn um Vergebung bitten. Aber, so sagt Josef, ich habe gelernt, dass hinter all meinen bitteren Wegen, meiner Verschleppung in die Sklaverei, meiner Kerkerhaft, Gott steht. Dass Gott das so gefügt hat. Und dieser Gott hat eure Hasstiraden und eure für mich so bittere Feindseligkeit gebraucht, um selbst daraus Gutes werden zu lassen in meinem Leben und darüber hinaus in ganz Ägypten. In unserem Abschnitt ruft der Apostel Paulus diesen Menschen Gottes nun auf. Und darum geht es im Kern. Führe ein geheiligtes Leben. Führe ein Leben vor dem Angesicht Gottes. Denn ein Mensch Gottes zu sein, das bedeutet, Gott ganz zu gehören. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Jage aber nach der Gerechtigkeit Gottes. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben und bewahre das Gebot unbefleckt und untadelig. Erstens also, fliehe diese Dinge. Das ist das Erste, was Timotheus hier gesagt wird. Was heißt das mit diese Dinge? Was soll er denn fliehen? Nun, gemeint ist die Dinge, die wir in der ersten Schriftlesung, also in den Versen unmittelbar davor, gehört haben. Paulus denkt hier an die Irrlehrer. Mit ihrem endlosen Disputieren, mit ihren unermüdlichen, hartnäckigen Wortgezänken, von denen er eben in den ersten 10 Versen von Kapitel 6 berichtet hat. Fliehe das. Sehen Sie, fliehen, in der Regel scheint uns fliehen ein Ausdruck der Feigheit zu sein. Nicht so handelten die Jünger, als sie unseren Herrn im Garten Gethsemane verließen. So macht es der falsche Hirte, der Mietling, wenn der Wolf kommt. Der rechte Hirte flieht nicht. Er steht dann da, wenn die Gemeinde ihn braucht. Aber im sittlichen Bereich ist Fliehen durchaus angebracht. Und darum geht es hier. Hier setzt Flucht nämlich äußerste Entschiedenheit voraus. Und das meint eben auch Mut, Tapferkeit. Zur Heiligkeit gehört zunächst das Neinsagen zur Sünde. Es geht darum, der Sünde und den falschen Philosophien den Rücken zuzukehren und wirklich Nein zu sagen. Zu sagen, nein, damit will ich nichts zu tun haben. Bitte achten wir darauf, dass Paulus hier nicht sagt, lass diese Dinge nicht an dich herankommen, sondern vielmehr fliehe sie. Meine Brüder und meine Schwestern, es gibt Orte und es gibt Umgang mit Menschen, in denen wir, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, nur in der Flucht unser Heil finden können. Und damit wir eben nicht durch ein geheimes Liebäugeln mit verkehrten Dingen unter die hypnotische Wirkung der Sünde oder auch einer Geistesströmung geraten. Gewissermaßen in den Sog, in dem man, wenn man da einmal hineingeraten ist, wenn überhaupt, dann nur wieder sehr, sehr schwer herausgelangen kann. In der weltberühmten Pilgerreise von John Bunyan lesen wir ziemlich am Anfang von einem Christen, der seine Bibel liest und dann von der Sünde überführt wird. Da denken wir, schön, wunderbar. Aber sehen Sie, dann trifft er einen Evangelisten. Und der sagt mehr zu ihm, der sagt, fliehe. Fliehe aus der Stadt des Verderbens, der Zerstörung. Hau ab! Im Judasbrief lesen wir einmal davon, dass wir das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollen. Judas hat hier ein Bild vor Augen. Es ist das Bild eines brennenden Hauses. Da ist noch jemand drin und was zählt jetzt? Judas sagt, lieber die angekokelte Kleidung zurücklassen, als selbst verbrennen. Fliehe. Oder denken wir ans Internet. Stichwort Porno-Seiten. Hau ab! Aber der Apostel bleibt nicht nur bei diesem Negativen stehen, obwohl er das zuerst nennt. Sondern es folgen dann drei positive Anweisungen. Jage nach, kämpfe, ergreife. Wenn der Apostel Paulus bei dem Negativen hier Schluss gemacht hätte, dann wäre er sicher nichts anderes gewesen als eben ein weiterer dieser judaistischen Moralisten, von denen Paulus einmal sagt, dass es davon unerhört viele gibt. Im ersten Korintherbrief schreibt er einmal, ihr, selbst bei euch in der Gemeinde, selbst wenn ihr 10.000 Zuchtmeister hätten, das ist natürlich übertrieben, dann habt ihr immer noch wenige Väter in Christus. Was Paulus hier sagen will, ist, ihr habt unzählig viele Leute in euren Reihen, die wissen und sagen, weniger wohl zu sich selbst, vor allem immer zu den anderen und auch über die anderen, hinter dem Rücken, was man alles als Christ so darf und was man nicht darf und was man eigentlich tun sollte und noch weniger tun sollte. Aber ihr habt wenige unter euch, die im positiven Sinn als Vorbild, als Väter auf eine Gemeinde prägend wirken. Fliehe diese Dinge. Wie ganz anders der Apostel Paulus. Er bringt Fliehen hier immer in eine Verbindung mit dem Nachjagen. Und hier in unserem Abschnitt weist uns der Herr auf 6 Dinge, denen wir nachjagen sollen. Das ist der zweite Punkt, nachjagen. 6 Punkte. Erstens Gerechtigkeit. Damit ist nicht die Gerechtigkeit aus Gnaden gemeint, sondern damit ist Rechtschaffenheit gemeint. Und zwar Rechtschaffenheit gegenüber Gott und den Menschen. Es geht hier um korrektes Verhalten. Gerade in Zeiten sittlichen und geistlichen Verfalls ist diese Rechtschaffenheit, diese Korrektheit im Umgang miteinander dringend geboten. Seht, das Erste ist nicht, dass wir uns gleich alle um den Hals fallen müssen. Aber es geht darum, korrekt, ehrlich, aufrichtig miteinander umzugehen. Zweitens, Gottesfurcht. Früher hätte man dieses Wort wohl übersetzt mit Frömmigkeit. Aber dieses Wort Frömmigkeit ist heute missverständlich. Man könnte meinen, damit sei so etwas gemeint wie eine Befindlichkeit, eine religiöse Befindlichkeit. Aber daran denkt der Apostel hier ganz und gar nicht. Vielmehr ruft der Herr hier zu einem Leben auf, zu einem Leben, dessen Grundtenor lautet: Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Du stehst im Zentrum meines Lebens. Du. Drittens, Glauben. Oder man kann dieses Wort hier auch übersetzen mit Treue. Aber wenn wir mal bei Glauben bleiben. Sehen Sie, auch hier denkt Paulus nicht an irgendeine Gläubigkeit. Also so an eine Art Grundstimmung, an eine Spiritualität. Vielmehr geht es um ein aktives Vertrauen, und zwar selbst in scheinbar ausweglosen Situationen. Dann viertens Liebe. Liebe ist dieses Ja zu Gott und vor allem in diesem Zusammenhang zu unserem Nächsten, auch in der Gemeinde. Denken wir hier an das bekannte Kapitel 1. Korinther, Kapitel 13. Dann fünftens, Geduld. Geduld auch in der Gemeinde. Das meint nicht zuletzt von dem anderen nicht alles sofort erwarten, sondern ihm auch Zeit lassen, sich zu bessern. Schließlich hatte der Herr ja auch mit uns viel, sehr viel Zeit. Und immer noch sehr, sehr viel Geduld mit uns. Und schließlich Sanftmut des Geistes. Und das meint nicht zuletzt, sich nicht erbittern zu lassen, selbst wenn einem Dinge angetan werden, die einen normalerweise tief verletzen, bitter enttäuschen. Da gilt es, sanftmütig zu bleiben. Dritte Anweisung. Unser dritter Punkt. Nach dieser apostolischen Anweisung nachzujagen, werden wir aufgefordert, kämpfe den guten oder eigentlich den schönen oder den idealen Kampf des Glaubens. Wenn hier von einem Glaubenskampf die Rede ist, dann meint das ganz sicher nicht, dass wir uns gegenseitig irgendwelche selbstgestrickten, frommen Ideen in der Gemeinde um die Ohren hauen. Oder dass wir in Auseinandersetzungen mutig und tapfer kämpfen. Es meint hier nicht um irgendwelche erkenntnismäßigen oder auch durch die Tradition bedingten Sonderpfündlein zu fechten. Sonderpfündlein, die man vielleicht irgendwo aufgeschnappt hat und weil man noch nie etwas anderes gehört hat, diese nun als Wahrheit auch anderen Geschwistern gegenüber abtrotzen will und in eine Gemeinde einfließen lassen will. Darum geht es hier ganz und gar nicht. Auch geht es bei diesem Kampf des Glaubens nicht um das, was man so gewöhnlich als Lebenskampf bezeichnet. Nicht? Früher stand so über dem Bett oder über dem Küchenherd zu lesen, das Leben ist ein Kampf. Ganz gewiss sind die Alltagssituationen mit ihren Zerreißproben auch hineingenommen in den Kampf des Glaubens. Aber sie selbst sind eben nicht der Kampf, zu dem der Apostel hier aufruft. Vielmehr besteht der Kampf des Glaubens darin, in den Leiden, in den Verlusten, in den Problemen, die ich auch in der Gemeinde und auch durch die Gemeinde mitmache. In diesen Leiden das Vertrauen auf den Herrn nicht wegzuwerfen, sondern vielmehr festzuhalten. Das ist der Kampf des Glaubens, von dem der Apostel hier spricht. Und das ist keineswegs immer leicht. Das Vertrauen auf den Herrn nicht wegzuwerfen. Und zwar auch dann, Timotheus, wenn dir vielleicht stimmungsmäßig nicht danach zumute ist und du das Gefühl hast, dass alles über dich einstürzt. Auch dann, Timotheus, kämpfe den Kampf des Glaubens. Kämpfe ihn. Auch dann, wenn du in der Zerschmetterung deiner eigenen Kraft da niederliegst und vielleicht gar nicht mehr aus noch einweist. Auch dann sage dem Teufel, du bekommst mich nicht, ich gehöre einem anderen. Mein Leben gehört einem anderen und er hat sein Blut dafür vergossen. Auch in deinen tiefsten Anfechtungen, wenn dich vielleicht nachts, wenn du alleine bist und dich die Angst überfällt, oder auch dort, wo du meinst, dass dich niemand sieht, beispielsweise in deinen vier Wänden, wenn du nachts in deine Kissen weinst, vielleicht auch über die Probleme in der Gemeinde in Ephesus, weil irgendwelche Machtmenschen dort ihr eigenes Süpplein kochen wollen. Auch dann, Timotheus, lass das Vertrauen auf den Herrn nicht los. Vielmehr kämpfe. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und diesen Kampf des Glaubens, den nennt der Apostel hier einen guten Kampf. Einen schönen Kampf. Man kann auch übersetzen, einen idealen Kampf. Warum schreibt Paulus das? Paulus, wusstest du nicht, mit was für Schwierigkeiten Timotheus dort in der Gemeinde, in dieser Hafenstadt Ephesus zu ringen hatte? Ist dir nicht bekannt, durch welche inneren Spannungen Timotheus hindurch musste? Durch welche Zerreißproben, an denen Timotheus tatsächlich nicht selten das Gefühl hatte, daran innerlich zu zerbrechen und nun zu resignieren? Und außerdem, Paulus, du selbst, du hast doch in deinem Dienst nur wirklich viele Dinge durchgemacht, von denen du, wenn du einmal ehrlich bist, ja nun wahrlich nicht behaupten können wirst, dass sie schön waren. Gut. Ist es da nicht zynisch, diesen Glaubenskampf als gut, als schön, als ideal hinzustellen? Meine Brüder und meine Schwestern, gut, schön, ideal ist dieser Kampf nur vom Ziel her. Nur dann, wenn wir diesen Kampf sehen lernen aus der Perspektive der Ewigkeit. Nur wenn wir erfassen, dass das Leben hier in diesem jetzigen, in dieser jetzigen Zeit, im Diesseits, nicht das Ein und Alles ist. Nur aus der Perspektive der Ewigkeit erfassen wir, dass unser Glaubenskampf nicht sinnlos ist. Und spätestens das begreifen wir einmal in der Herrlichkeit des Herrn. Aber Paulus hätte wohl kein inneres Recht gehabt, den Timotheus zu diesem Kampf, zu diesem Ringen aufzurufen, wenn er ihn nicht selbst durchgemacht hätte. Und dass er ihn durchgemacht hat, und zwar bis zum Ende, bis zum Ende. Das lesen wir einmal, das bezeugt er selbst in 2. Timotheus Kapitel 4. Also ganz am Schluss, der 2. Timotheusbrief ist ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Und da ganz am Ende schreibt er Folgendes in den Versen 7 bis 8. Ich zitiere mal. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Sehen Sie, darum geht es, dass wir Jesus Christus, dass wir seine Erscheinung, sein sichtbares Hineintreten in diese Welt, seine Wiederkunft lieben, dass wir sie erwarten, dass wir sie ersehnen. Nicht heute ist der erste Advent. Wir kommen jetzt wieder in die Zeit, in der wir uns ausrichten, auf das Kommen Christi von vor 2000 Jahren nach Bethlehem, aber auch auf sein zukünftiges Kommen in Macht und Herrlichkeit. Und gerade in einer solchen Zeit, so behaupte ich, sollte uns so ein Zeugnis nicht zu leicht über die Lippen gehen, wie es Paulus am Ende seines Lebens gesagt hat. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich bezweifle jedenfalls, dass man das sagen können wird, wenn man nachher wieder in seiner guten Stube sitzt, warm, vielleicht am Nachmittag gemütlich im Sessel das reichliche Mittagessen verdaut hat. Sehen Sie, was das für Paulus bedeutete, den Glaubenskampf gekämpft zu haben und in allen Enttäuschungen und Rückschlägen das Vertrauen auf Gott nicht losgelassen zu haben. In all dem, was da so Tag für Tag auf Paulus hineinstürzte, was in diesem Zeugnis drinsteckte, das lässt sich nicht so ohne weiteres in Worte fassen. Aber eins sollte uns klar sein, es ist ein Kampf. Heute herrscht geistlicher Krieg. Die Ruhe kommt noch. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und dann viertens, der Befehl, ergreife das ewige Leben. Frage, hatte Timotheus nicht schon das ewige Leben? Er hatte doch den Sohn Gottes, und wir lesen in der Bibel, wer den Sohn Gottes hat, der hat doch das ewige Leben. Und selbstverständlich will Paulus hier nicht sagen, dass Timotheus sich Umkehr machen soll, also sich bekehren soll aus dem Heidentum. Nicht dieses wird bereits deutlich, dass es ja weiter heißt, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist. Mit anderen Worten, Timotheus, du hast das ewige Leben, aber nun ergreife es, und zwar im Sinne von realisiere es ganz praktisch im Alltag, in deinem Dienst. Wenn man ganz wörtlich hier übersetzen wollte, dann könnte man sagen, greife hinüber in das ewige Leben. Timotheus, greife hinüber in das Leben aus Gott. Greife hinüber durch die lähmenden Umklammerungen des Alltags mit seinem scheinbar immer gleichen Trott. Greife hinüber über das Aufreibende deines dir vielfach so sinnlos erscheinenden Daseins zwischen Geburt und Tod hinein in das ewige Leben. Greife hinüber und greife ihn durch, Timotheus, durch all deine Träumereien und deine Fantasiegebilde, mit denen du dich vielleicht aus der Wirklichkeit wegstiehlst, weil du meinst, sie nicht ertragen zu können. Ergreife das ewige Leben. Timotheus, ergreife die Wirklichkeit Gottes, auch in deinem Leben, auch in deinem Dienst in der Gemeinde. Und im Anschluss an diese vier Ermahnungen an den Menschen Gottes, fliehe, jage nach, kämpfe, ergreife, hält Paulus nun kurz inne. Und er erinnert Timotheus an zwei Dinge. Es sind zwei Bekenntnisse. Man könnte sagen, diese beiden Bekenntnisse stellen sowohl ein subjektives Erlebnis dar als auch eine objektive Grundlage. Der Apostel erinnert den Timotheus zum einen daran, was damals vor vielen Jahren auf seiner zweiten Missionsreise von Ephesus aus rund 500 Kilometer weiter östlich geschah. Weißt du es noch, Timotheus? Damals bist du mir aufgefallen in Lystra, in Ikonium. Und dann sprach ich dich bei einer Gelegenheit an. Ich fragte dich, ob du mit Silas und mir mitkommen möchtest. Und ein paar Tage später, da sagtest du ja. Und ein paar Tage später hast du es dann vor vielen Zeugen, wie es Paulus hier schreibt, in der Gemeinde auch öffentlich bekannt. Du hast damals gesagt, dass du mit uns mitziehen willst. Timotheus, denke doch einmal zurück an diesen Tag. Damals, als du das vor vielen Zeugen gesagt hast, als du gleichsam Gott einen Blankoscheck ausgefüllt hast und ihm gesagt hast, dass du ihm dienen willst. Und du es vielleicht dann in deiner ersten Begeisterung gar nicht mehr erwarten konntest, mit Silas und mir endlich weiterzuziehen, endlich loszuziehen. Damals hast du dich in einer feierlichen Stunde vor vielen Zeugen vor Gott festgelegt. Erinnere dich daran jetzt, wo du in der Gemeinde in Ephesus bist. Aber, und das weiß Paulus genau, im Lauf der Jahre kann die Erinnerung an das eigene Bekenntnis, selbst wenn es vor vielen Zeugen geschah, verblassen. Und deswegen kommt noch etwas anderes hinzu. Und das lesen wir hier in Vers 13. Es ist das Bekenntnis des Herrn Jesus Christus vor Pontius Pilatus. Jesus Christus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis abgelegt hat. So schreibt es der Apostel hier. Sehen Sie, das ist die objektive Grundlage. Die sollten auch wir niemals vergessen, wenn wir vielleicht einmal unseren Glauben, auch unseren Dienst für Gott in Zweifel ziehen. Und auch all das Schöne, das wir einmal in der Gemeinde erlebt und erfahren haben, für uns plötzlich nicht mehr aktuell zu sein scheint. Da gilt es dann, die objektiven Heilsgrundlagen festzuhalten. Und an denen kann niemand rütteln. Und ist niemand in der Lage, sie zu zerstören. Welches Bekenntnis hat denn Jesus vor Pontius Pilatus abgelegt? Und die Antwort finden wir in Johannes Kapitel 18, Vers 37. Dort sagt Jesus vor Pontius Pilatus: Ich bin dazu geboren. Halten wir mal einen Augenblick inne. Wozu bist du geboren? Nicht selten mögen wir ja den Kopf über uns schütteln und fragen, was hat das eigentlich alles für einen Sinn? Diese Monotonie des Alltags, dieses Zerplatzen der Illusionen, dieses ständige, monotone Tick-Tack, das uns daran erinnert, dass wir jeden Tag älter werden, bis wir irgendwann zerfallen wie eine Ruine. Ich bin dazu geboren. Nun, Jesus sagte weiter und er stand dabei vor Pilatus. Er sagt, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich Zeugnis ablege von der Wahrheit. Und an dieses Bekenntnis, das der Herr in einer Situation aussprach, in der ihm wahrlich alles andere nur nicht feierlich zumute war, nicht wahr, von der religiösen Führerschaft verleumdet, von den römischen Soldaten ausgepeitscht, von der aufgehetzten Menge begafft, verspottet und verlästert. Damals vor dem Forum des Pontius Pilatus legte Christus das Bekenntnis zur Wahrheit ab. Und an dieses Bekenntnis erinnert Paulus nun den Timotheus. Und nun frage ich Sie einmal, welches Bekenntnis war denn das Wichtigere, das Bedeutendere? Das Bekenntnis des Timotheus, das dieser junge Mann damals in Ikonium vor vielen Zeugen ablegte? Oder das Bekenntnis des Herrn vor Pilatus? Nun natürlich das Letztere. Das Bekenntnis des Timotheus vor vielen Zeugen, es ist gleichsam eingebettet in das Bekenntnis des Herrn vor Pilatus. In das Bekenntnis, ich bin dazu geboren. Ich bin dazu in diese Welt gekommen, auf dass ich Zeugnis ablege von der Wahrheit. Auch in der bekennenden evangelisch-reformierten Gemeinde ist das jeweilige Bekenntnis des Einzelnen eingebettet in dieses gute Bekenntnis Christi vor Pontius Pilatus. Meine Brüder und meine Schwestern, sicher haben wir es inzwischen gemerkt, hier spricht nicht ein weiterer Moralist zu uns, so wie die vielen judaistischen Irrlehrer, mit denen sich Paulus in diesem Brief konfrontieren musste. Zwar spricht Paulus wegen des hohen Einsatzes der Sache in einem zweifellos befehlenden Ton. Und ganz zweifellos meint er das, was er sagt, wenn er befiehlt, fliehe, jage nach, kämpfe, ergreife. Aber bei all diesen Imperativen geht es dem Apostel nun wahrlich nicht um ein kleinbürgerliches Artigsein oder Bravsein, sondern darum, dass Timotheus, aber auch wir alle, bei all unseren Aufgaben vor dem Angesicht Gottes stehen. Und was für ein Gott das ist, vor dem wir stehen, das schreibt Paulus, nein, er schreibt es nicht, er besingt es. Und das ist die fünfte Anweisung. Ich lese nochmal die Verse 13 bis 16. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht oder der alles am Leben erhält, so kann man auch übersetzen. Und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, die zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige und allein Gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Noch einmal, in diesem Abschnitt ist wahrlich kein gemütlicher, kein behäbiger Unterton zu vernehmen. Hier verspüren wir nichts von Neutralität, Gleichgültigkeit oder gar Lauheit, wie wir es heute in der Gesetzeslesung gehört haben. Auch nicht eine idyllische Beschaulichkeit ist hier zu finden. Oder gar eine Verfälschung des Evangeliums, wie wir es heute leider so oft wahrnehmen im Sinne von Jesus makes you feel happy. Nein, hier ruft der Apostel mit ganzem Ernst zu einem Dienst für Gott auf, mit allen Konsequenzen. Aber das Fundament dafür ist nicht Moralismus, sondern, wir sagten es bereits, das Fundament ist der kommende und der wiederkommende Herr und König Jesus Christus, den der ewig reiche Gott zeigen wird, der dann einmal hineintreten wird in die Sichtbarkeit. Und vor dem Angesicht dieses noch unsichtbaren Gottes steht Timotheus und stehen auch wir. Du aber, o Mensch Gottes, es ist der Appell des gekommenen und des wiederkommenden Herrn an unser Leben. Sehen Sie, da befindet sich Paulus irgendwo in Mazedonien. Er schreibt dem Timotheus über diesen Gott, dem er selbst dient und dem auch Timotheus mit ganzer Entschiedenheit dienen soll. Und plötzlich kann er gar nicht mehr schreiben. Da kann er nur noch jubeln, indem er ausruft, ihm, diesem König der Könige, diesem Herrn der Herrschenden, diesem Gott, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, diesem Gott, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Und als Paulus dieses niedergeschrieben hat, da kann er nicht mehr anders als nur noch ein Wort sagen, nämlich das Wort Amen. Und das Wort Amen, das meint so viel mit Ja, wie Ja, so ist es. Und nicht anders wollen wir diese Wortverkündigung beenden. Amen.